sitzen bleiben.
Die DIPF-Elternsprechstunde rund um Schule, Bildung und Wissenschaft.
Es ist normal, dass SchülerInnen nicht immer Lust auf Schule haben, auf die Lehrkräfte, die MitschülerInnen oder das viele Lernen. Wer kennt das aus eigener Erfahrung nicht selbst? Doch diese Distanzierung kann sich auch vertiefen. Sie kann dazu führen, dass die Kinder und Jugendlichen eigentlich nur noch Negatives mit der Schule verbinden. Das macht sich dann zum Beispiel an sehr häufigen Abwesenheiten oder an verstärktem Fehlverhalten im Unterricht bemerkbar. Mit dieser grundlegenden Schulentfremdung beschäftigen wir uns in der neuesten Folge unseres Podcasts Sitzen bleiben. Wie entsteht diese Entfremdung? Was umfasst sie alles im Einzelnen? Wer ist besonders davon betroffen? Und was kann man dagegen tun? Dazu kann unser Experte Dr. Jan Scharf mehr sagen. Er hat sich in seiner Forscherkarriere schon intensiv mit dem Thema befasst und es ist schön, dass er heute unser Gast ist. Hallo Jan.
Hallo Philipp.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir das machen. Ich habe es ja eben schon mal erwähnt, aber vielleicht kannst du es noch mal etwas näher ausführen. Also wie hast du dich als Forscher bislang mit dem Thema Schulentfremdung befasst?
Ja, das war während meiner Promotion an der Universität Luxemburg. Da haben wir Schulen in Luxemburg besucht, Grund- und Sekundarschulklassen über das ganze Land verteilt. Und unsere Kolleginnen von der Universität Bern haben das dort im Schweizer Kanton Bern gemacht. Und ja, diese Kinder und Jugendlichen, die wurden mehrfach schriftlich befragt im Klassenzimmer, einmal im Frühjahr über einen Zeitraum von 3 Jahren zum Thema Schulentfremdung. Ja, so konnten wir Entwicklungen über diese Zeit verfolgen. Und parallel haben wir zu dieser Zeit im Rahmen dieses internationalen Forschungsprojekts am Konzept Schulentfremdung auch theoretisch weitergearbeitet. Und darauf aufbauend haben wir übrigens diesen Fragebogen mit der neuen Messskala zur Schulentfremdung dann damals entwickelt. Ich konnte in meiner Doktorarbeit die ersten beiden Befragungsjahre verwenden und auch beide Länder, also Luxemburg und Schweiz, zum Einfluss von Bildungskontexten auf dieses Phänomen Schulentfremdung dann vergleichen.
Mhm. Also verstehe ich das richtig? Demnach bezieht sich jetzt dein Wissen zu diesen Fragen der Schulentfremdung auf die Schweiz und Luxemburg und nicht auf Deutschland, richtig?
Ja, was die empirischen Ergebnisse unseres Forschungsteams und dann eben meiner Arbeit, meiner Doktorarbeit angeht, stimmt das ja. Konzeptionell ist dieses Thema Schulentfremdung aber natürlich eine Synthese der internationalen Arbeit am Thema mit theoriegeleiteten Überlegungen. Wir haben uns eben gefragt, ja, wie hatten es bisher andere Forschungsteams definiert, wie hatten sie es untersucht, erklärt, was ist denn eigentlich der Kern dieses Konzepts Schulentfremdung und was ist es vor allem nicht? Ja, also das wäre dann so das Allgemeinere, was wir getan haben. Und inzwischen wurde diese Skala übrigens, die wir ja für die beiden Nachbarländer, aber in deutscher Sprache eben entwickelt haben, wurde auch für deutsche Studien übernommen. Also es freut mich sehr, dass dann eben auch weiter am Thema geforscht wird.
Ja, super. Dann gehen wir doch mal in Medias Res. Was ist denn Schulentfremdung? Wie definierst du das?
Also wenn ich es ganz knapp formulieren müsste, dann würde ich sagen, eine Schulentfremdung ist eine negative Einstellung zur Schule, die wiederum so von ganz grundsätzlichen, auch eben familiär geprägten Werthaltungen gegenüber Schule und Bildung abhängt und die unterschiedlich stark und schwach ausgeprägt sein kann, also diese Schulentfremdung. Ganz allgemein ausgedrückt empfinden entfremdete SchülerInnen so eine Sinn- und Machtlosigkeit in ihrem Schulkontext, gepaart mit einer Distanzierung von ihrer Rolle als Schülerin, als Schüler. Und das ist insofern wichtig zu nennen, als Schule ja doch immer eine Bedeutung für sie hat, ne? Als wichtige Institution durch Schulpflicht und auch als Ort, an dem sie auf ihre Peers treffen, die sie natürlich aber auch an anderen Lernorten treffen, im Jugendclub oder im Sportverein. Was ich auch immer ganz interessant finde, wir können also Schulentfremdung sogar auf theoretische Klassiker zurückführen. Und mit dem Entfremdungsbegriff nach Karl Marx kann übergreifend gesagt werden, ja, schulbezogene Entfremdung kann dann eintreten, wenn der Schulalltag und der Lernstoff nicht mehr als natürlich empfunden wird, sondern als etwas, ja, das mit der Person eigentlich wenig zu tun hat.
Okay, sogar die Klassiker helfen uns hier weiter. Und ich sag mal, auf einer abstrakten Ebene klingt das jetzt auch schon ziemlich bedenklich. Aber kannst du das vielleicht noch so ein bisschen konkretisieren? Also von was genau kann man sich da entfremden?
Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Schule ist dann jetzt erstmal sehr allgemein. Also ich habe ja gesagt, Schulentfremdung ist eine negative Einstellung. Und da müssen wir erstmal sagen, dass Einstellungen sich immer auf ein konkretes Objekt beziehen müssen. Das sind in unserem Fall drei sogenannte Domänen. Das sind die MitschülerInnen, die Lehrkräfte und das Lernen in der Schule. Also kann so einmal von sozialer und einmal von akademischer Schulentfremdung gesprochen werden. Vielleicht sollten wir uns ja diese drei Domänen, diese drei Formen der Schulentfremdung als so drei Kreise vorstellen, ne, die sich in Teilen eben überschneiden. Womit ich sagen will, also SchülerInnen können sich von einer, aber auch von mehreren Domänen entfremden. Lehrkräfte und MitschülerInnen sind dann die soziale Entfremdung, Lehrkräfte und Lernen, ja, die akademische Entfremdung. Und Schulentfremdung hat auch immer sogenannte kognitive und emotionale Anteile, also einmal Bewertungen auf der einen Seite, kognitive, und Emotionen auf der anderen Seite. Und daran ausgerichtet war dann auch der Fragebogen mit eben zugeordneten Items.
Okay, also so mal ganz kurz zusammengefasst, also man kann sich von seinen MitschülerInnen, den Lehrkräften und dem Lernen an sich oder einer Mischung dieser drei entfremden, aber wie drückt sich das denn aus? Also woran bemerkt man das?
Ja, es drückt sich zunächst eben aus in diesen Einstellungen, die man ganz gut erheben kann und die dann ganz unterschiedliche Folgen haben, kurz-, mittel- und langfristig auf verschiedenen Ebenen. Das individuelle Verhalten, an das man jetzt wahrscheinlich auch zunächst denken würde, also das Verhalten in der Schule, das ist jetzt hier ganz wichtig an dieser Stelle zu nennen, ergibt sich aus der Entfremdung, ist aber eben nicht Teil davon. Also mögliche Folgen von Schulentfremdung können sein, eine geringe Integration im Schulalltag, vielleicht eine soziale Isolation, störendes Verhalten im Unterricht und gegenüber Lehrkräften, mangelnde Partizipation, dann eben auch geringe schulische Leistungen bis hin auch zu Schulabsentismus und Schulabbruch. Also das Potenzial der Kinder und Jugendlichen wird einfach nicht ausgeschöpft. Und empirisch lässt sich davon nicht alles unmittelbar untersuchen. Mit diesen längsschnittlichen Daten, die wir erhoben haben, konnten wir aber Zusammenhänge von Schulentfremdungen mit störendem Verhalten im Unterricht finden zum Beispiel. Zudem zeigten sich, wie zu erwarten, dann auch negative Effekte auf Schulleistungen. Diese Wechselwirkungen sind dabei aber ja komplex, also in welcher Weise, ne, darüber hinaus zum Beispiel Entfremdung zum Beispiel von Mitschülerinnen, also Entfremdung von einer Domäne, auf das Niveau zu einem späteren Zeitpunkt erhöht, aber eben auch inwiefern Schulerfolg oder Misserfolg zum Beispiel auf Entfremdung zurückwirken. Ja, also ich denke, so könnten wir ganz gut beschreiben, wie sich Schulentfremdung ausdrückt.
Okay, das sind ja schon ziemlich problematische Umstände, aber das ist ja wahrscheinlich kein Kontinuum, sondern wie häufig und intensiv tritt dieses Phänomen denn auf und nimmt diese Entfremdung über die Zeit auch zu?
Ja, ich glaube, ja, wie intensiv tritt es auf, wie entwickelt es sich? Ich glaube, zunächst ist es mit Blick auf den Forschungsstand ganz wichtig zu sagen, dass Kinder vor allem zu Beginn ihrer Schulzeit eine hohe Zufriedenheit, eine hohe Freude in der Schule, mit der Schule zeigen und sich wohlfühlen. Das müssen wir erstmal jetzt voraussetzen. Und nach dem Wechsel in die Sekundarstufe lockert sich dann aber eben diese vormals positive Haltung gegenüber Schule und Bildung. Motivation nimmt ab und diese negativen Einstellungen, von denen ich eben gesprochen habe, die können sich herausbilden. Und zur Frage der Häufigkeit.
Vielleicht ganz kurz noch nebenbei, also so das, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber das ist lustig, weil das erinnert mich wirklich auch an meinen eigenen Sohn. Also so konnte ich das genauso beobachten. Also sobald er eben aufs Gymnasium gekommen ist, so sind genau diese Dinge aufgetreten. Also er mochte die Lehrerin teilweise nicht mehr, das Lernen war alles so viel und anstrengend und genauso diese negativen Dinge sind da zutage getreten. Der geht schon auch noch gerne zur Schule, aber so man kann es auf jeden Fall beobachten. Während das bei meiner Tochter war, so ein bisschen schleichender, aber ja, nun gut, ich nicht zu weit gehen, aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
Nein, aber das ist ja wirklich interessant und wir können ja auch im Laufe des Gesprächs mal schauen, wenn wir gleich noch vielleicht über einige Ursachen sprechen, ob du da vielleicht auch was wiedererkennst. von dem, was dem möglicherweise dann auch zugrunde liegt. Und dann sind wir jetzt eigentlich schon bei der Frage dieser Intensität und der Häufigkeit. Wir konnten eben vor allem mit unseren Daten was über Entwicklungstrends sagen und unterschiedliche Ausprägungen, also statistische Mittel. Ne? Konkret jetzt mal gesagt, also in den letzten 3 Jahren der Grundschule, die haben wir ja auch untersucht, das sind in diesen beiden Untersuchungsregionen, sind das die Schuljahre 4 bis 6, also 6 Jahre Grundschule. Dort spielte Schulentfremdung im Vergleich zu den befragten Schülerinnen und Schülern in der Sekundarschule eine geringere Rolle. So, jetzt auf der Sekundarstufe, da hat sich das Niveau der Schulentfremdung in diesen untersuchten Kohorten dann tendenziell von Schuljahr zu Schuljahr ist es gestiegen in beiden Ländern, in Luxemburg und der Schweiz. Also dieser Befund zeigt erstmal, dass Entfremdung in der Schule dann einen Entwicklungsprozess beschreibt, aber eben nicht unbedingt einen bestimmten Zustand einer einzelnen Schülerin oder eines einzelnen Schülers. Und dabei haben wir jeweils in diesen Schuljahren 7 bis 9, das sind jetzt eben die Schuljahre auf der Sekundarstufe, die wir untersucht haben, da haben wir feststellen können, dass Entfremdung vom Lernen im Vergleich am stärksten ausgeprägt ist. Ja. Außerdem denke ich, und das konnten wir auch zeigen, hat Entfremdung vom Lernen sicherlich auch die größten unmittelbaren Auswirkungen auf den Schulerfolg.
Ja, nachvollziehbar. Mhm. Und unter...
Vielleicht, Philipp, darf ich noch eine kleine Sache ergänzen,
die
dann einfach auch wichtig zu nennen ist. Also ich hatte ja zum einen gesagt, dass in der Grundschule das Niveau vergleichsweise geringer ist. Und man will auch immer so an die Durchschnittswerte denken. Und da finde ich es auch wichtig, einfach nochmal zu sagen, dass die Mehrheit der Befragten eben gar nicht oder lediglich irgendwie marginal entfremdet von der Schule war. Also das ist natürlich ein positives Ergebnis für beide untersuchten Schulsysteme. Und ich denke, das ist auch nicht überraschend. Nur eben analytisch interessant wird es eben dann, wenn wir ja bei weiteren Gruppen einfach genauer hinschauen. Und wir haben zum Beispiel, ich denke gerade an einen Artikel, wo wir uns Profilanalysen angeguckt haben, und da haben wir eben gesehen, dass Entfremdung vom Lernen häufig zusammen mit Entfremdung von Lehrkräften auftritt, und da war das Niveau auch in Luxemburg ein bisschen höher als in der Schweiz.
Mhm. Und kann man denn ein bisschen genauer sagen, unter welchen Umständen die Schulentfremdung eher auftritt?
Ja, das kann man schon sagen. Das ist ja auch einfach ganz wichtig, dazu zu forschen. Da sind wir jetzt bei den Ursachen, von denen ich eben ja schon kurz sprach. Also die können sowohl auf der individuellen Ebene liegen, auf der Ebene der Schulklasse, Schul- oder Schulsystemebene. Und sie unterscheiden sich dann auch, deswegen sind diese Domänen eben wichtig zu nennen. Sie unterscheiden sich nach sozialer und akademischer Entfremdung. Und ich würde mich jetzt einfach mal auf Letztere konzentrieren, gerne, damit wir so einen Fokus haben, also akademische Entfremdung, Entfremdung von Lehrkräften, aber eben vor allem auch vom Lernen. Also wie ich schon angedeutet hatte, kann sich das Problem nach dem Wechsel auf die weiterführende Schule verschärfen aufgrund einer ja sehr anderen Lernumwelt. Du hattest ja eben auch ein Beispiel aus eigener Erfahrung gebracht. So. Und hier spielt nun aber auch die Adoleszenz eine wichtige Rolle. Um beides zusammen zu betrachten, kann auf eine Theorie zurückgegriffen werden, die explizit diese Passung von Lebensphase und Lernumwelt thematisiert. So. Und der zufolge nehmen wir an, dass Schulentfremdung dann entsteht, wenn die Lernumgebungen nicht mehr den Bedürfnissen der Lernenden entsprechen. Also während einerseits die Bedürfnisse der SchülerInnen vor allem nach Autonomie steigen, fokussiert der Unterricht aber andererseits bisweilen eben viel stärker, als es die Jugendlichen noch aus der Grundschule kennen, so auf individuelle Leistungen, Leistungsvergleiche in der Schulklasse und macht vielleicht auch eher engere Vorgaben von Lerninhalten. So, daneben müssen wir aber auch Effekte betrachten von Schulformen, von Klassenzusammensetzungen, die wichtig sind. Also übergreifend betrachtet zeigen die Ergebnisse, die aber nicht ganz eindeutig sind, dass auch eine stärkere Segregation der SekundarschülerInnen in getrennte Schultypen die Entfremdung vom Lernen erhöhen kann. Und ganz am Anfang hatte ich gesagt, die individuelle Ebene spielt eine Rolle, über die habe ich jetzt auch eigentlich noch gar nicht gesprochen. Also es sind wirklich vielschichtige Ursachen.
Ja, also zusammenfassend sozusagen, also Unterricht und Schulformen passen auch nicht immer zu den Bedürfnissen der SchülerInnen. Das ist ja auch ein bedenklicher Fund, muss man sagen. Könnte ich jetzt auch wieder bestätigen, eben aus der eigenen Erfahrung. Hat es ja vorhin auch gefragt, ne? Für meinen Sohn, die genau diese Autonomie streben, das war für den schon dann auch irgendwann ein wichtiger Punkt. Und gleichzeitig musste er aber unglaublich viel lernen, auch zu Hause, Buches auswendig lernen teilweise auch. Und da fehlte ihm dann irgendwann einfach auch die Motivation. Auch dieser Leistungsdruck war durchaus belastend, das habe ich gemerkt. Das ist halt für uns als Eltern dann auch wichtig, das dementsprechend zu begleiten und unterstützend eben auf ihn einzuwirken. Aber du hast es ja jetzt oft über die individuelle Ebene gesprochen. Erläutere uns das auch nochmal gerne. Also bei welchen Kindern und Jugendlichen ist denn dieses Phänomen häufiger zu beobachten?
Also nach unseren Ergebnissen deutet sich an, dass stärker betroffen dann eben vor allem Jungen sind, Kinder und Jugendliche aus sozial und ökonomisch weniger privilegierten Familien und unter bestimmten Umständen, in bestimmten Kontexten auch SchülerInnen mit Migrationshintergrund. Dies hängt dann aber auch erstens sehr von den kulturellen Gruppen ab und vom Kontext. Also ob es etwa zu Stigmatisierung kommt, gerade auch durch Lehrkräfte. Da kann man sagen, haben Schüler in Diskriminierung erfahren und schlechte Erfahrungen mit der Schule gemacht und im Umgang in ihrer Schulklasse und ihren Lehrerinnen. Das ist dann die entscheidende Frage. Entscheidend ist aber oft eben auch, wenn Kombinationen dieser Merkmale, die ich jetzt genannt habe, auftreten. Also das Risiko, die Neigung zu Schulentfremdung ist dann zum Beispiel für Jungen aus weniger privilegierten Familien höher.
Okay, warum jetzt gerade bei dieser Gruppe?
Ja, wir können, also einerseits ist es natürlich auch die Unterstützung der Eltern, wie viel Unterstützung auch geleistet werden kann und wie viel Unterstützung geleistet wird. Dann können wir noch unterscheiden zwischen Verhalten und zwischen Haltungen. Also bei Jungen ist zum Beispiel einfach die Wahrscheinlichkeit, wir sprechen ja auch immer über Wahrscheinlichkeiten, das finde ich auch wichtig zu nennen, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, bestimmte Verhaltensweisen zu zeigen, die weniger zu den schulischen Anforderungen passen. Da sind wir eben wieder bei den Anforderungen, die an die Kinder und Jugendlichen gestellt werden. Oder eben sogar eben Verhaltensweisen zeigen, die sogar sanktioniert werden. Ja. Unsere Forschung zu Werthaltungen gegenüber Bildung sind dabei ein weiteres Puzzleteil. Also ich habe am Anfang über Einstellungen gesprochen, jetzt kommen noch, wird ein bisschen komplizierter, jetzt kommen noch Werthaltungen dazu. Wir haben auf Grundlage einer anderen Theorie haben wir 5 Bildungswerte identifiziert und die haben wir ebenfalls untersucht. Die will ich mal ganz kurz, wenn ich darf, ganz kurz mal einleiten.
Bitte.
Die können dann auch was dazu sagen. Also wir sind 2 intrinsische Werte. Das ist einmal Stimulation durch Bildung, Wissensdurst, Interesse an Lernthemen, der Wunsch durch Bildung sozusagen irgendwie aktiviert zu werden. Ne? Im Sinne von Spannung statt Langeweile, denke ich, kann man sagen. Zweitens Affekt durch Bildung, womit einfach ein positives soziales Setting, Schulsetting gemeint ist. Gemeinsam mit anderen Bildung zu erleben und zu erlernen. Und dann gibt es extrinsisch angelegte Werte. Das sind die beiden Bildungswerte Status und Komfort. Da geht es darum, durch Bildung und Bildungsabschlüsse ja vor allem mittel- und langfristig etwas erreichen zu können, ne, mit Blick auf gesellschaftliche Positionen, aber eben auch finanziell. Und dann gibt es noch den Wert durch Bildung Erwartungen anderer Leute, vor allem der Eltern und weiterer wichtiger Personen bestätigen zu können. Also da waren diese intrinsischen Stimulation und Affekt und dann die eher extrinsischen Werte, Status, Komfort und die Erwartungen anderer zu bestätigen. So, und aufgrund geringerer intrinsischer Werte und einer größeren Bedeutung extrinsischer Werte neigen Jungen dann nach unseren Ergebnissen im Vergleich zu Mädchen eher zur Entwicklung einer akademischen Schulentfremdung. Und gerade Unterschiede in der individuellen Bedeutung von Stimulation durch Bildung sind hier zu nennen. Also mit anderen Worten vereinfacht ausgedrückt, Jungen ist es dann vergleichsweise vielleicht weniger wichtig im Vergleich zu Mädchen Neues zu lernen und dann so eine anregende Zeit zu haben. Durch Bildung, das ist eben das Entscheidende. Ja. Mhm. Und was vielleicht noch ein Aspekt, was ich noch spannend fand, unsere Analysen für die Schweiz, die haben dafür SchülerInnen mit einem Migrationshintergrund gezeigt. Migrationshintergrund haben wir so definiert, also dass sie mit ihrer Familie zugewandert sind oder die Eltern zuvor aus einem anderen Land zugezogen sind. So, und da hat sich für diese Gruppe, also der international schon häufig erhärtete Befund gezeigt, dass SchülerInnen mit Migrationshintergrund höhere Bildungsaspirationen haben, ne? Also sich höhere Bildungsziele setzen. So, und auch das kann etwas zur Erklärung beitragen. Also Jugendliche, die nicht in der Schweiz geboren sind, haben in unserer Befragung im 8. Schuljahr zum Beispiel, das hatte ich mir vorher mal rausgesucht, hatten sie Status, Komfort und diese Erwartungsbestätigung, ne, der hatten sie einen höheren Wert beigemessen. Ihnen und eben wahrscheinlich auch ihren Eltern ist es also sehr wichtig, sich durch Schule zu integrieren und durch gute Bildung etwas aufbauen zu können.
Heißt das dann im Umkehrschluss, dass die Chance auf Schulentfremdung bei Kindern mit Migrationshintergrund tendenziell geringer sein sollte, weil sie eben diesen extrinsischen Bildungswerten tendenziell einen höheren Wert beimessen, oder lässt sich das so allgemein nicht formulieren?
So allgemein würde ich es wahrscheinlich sowieso nicht formulieren, aber ja, ich denke, das könnte eine Erklärung sein, so dass dann eben ja damit verbunden ist, dass sie sich in dem Moment in der Schule wohler fühlen. Aber natürlich können höhere Aspirationen und eben ein höherer Wunsch, durch Bildung etwas zu erreichen, sollten natürlich auch bestenfalls einen positiven Effekt auf den Schulverlauf haben.
Jetzt, da fragt man sich jetzt natürlich, unter welchen Bedingungen man dann Schulentfremdung vielleicht nicht verhindern, aber schon in der Entstehung hemmen kann, beziehungsweise den Prozess dahin verlangsamen oder verhindern kann. Kann man dazu was sagen?
Ja, aus Forschung in deutschen Sekundarschulen, da können wir ja auch mal drüber sprechen. Das hatte ich mir auch in letzter Zeit angeguckt und bin da Kolleginnen begegnet, die dazu forschen. Die haben zuletzt interessante Zusammenhänge mit menschlichen Grundbedürfnissen zum Beispiel gezeigt. Ich denke, das kann hier einiges aufklären. Also das sind die Kolleginnen der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg, und die konnten nachweisen, dass Entfremdung vom Lernen geringer ausfiel, wenn sich SchülerInnen als selbstbestimmter und selbstwirksamer wahrnahmen und ja nicht mit sozialen Problemen konfrontiert waren. Also der Unterricht spielte eine weitere wichtige Rolle, und das Verhalten der Lehrkräfte gegenüber den SchülerInnen. Hier kommt es also zum Beispiel darauf an, die SchülerInnen in ihrer Autonomieentwicklung zu fördern. Da hatten wir ja auch gerade schon drüber gesprochen.
Könntest du das nochmal so richtig konkret machen? Also Beispiele geben, womit man Schulentfremdung entgegenwirken kann?
Ja, ich kann mal versuchen, noch ein bisschen mehr reinzublicken. Also wir haben ja erforscht, unter welchen Bedingungen das Phänomen eben mehr oder weniger auftritt. Daraus lässt sich jetzt das eine oder andere ableiten. In einer Studie haben wir Unterrichtsstile ausgewertet, die aus Sicht der befragten SchülerInnen erhoben worden. Das ist auch wichtig zu sagen. So, Ergebnis: ein kompetenzorientierter Unterricht, also ein Unterricht, der zum Beispiel die Befähigung der SchülerInnen zur eigenständigen Problemlösung individuell fördert, der war in beiden Ländern mit einer geringeren Schulentfremdung assoziiert. Und das gilt auch weitgehend unabhängig von diesen Risikogruppen, über die ich gesprochen hatte, und legt dann eben nahe, dass eine Kompetenzunterstützung im Unterricht allen SchülerInnen zugutekommt. Also blicken wir nochmal rein. Also die individuelle Wahrnehmung dieser Kompetenzunterstützung erweist sich demnach als wirksam. Und das heißt, man kann das auch ein bisschen breiter denken, also waren die Lehrpersonen aus Sicht der befragten SchülerInnen sowohl orientiert an ihrem Wohlergehen, aber auch orientiert daran, dass klar gesetzte Regeln übrigens eingehalten werden, und gaben sie Unterstützung, individuelle Unterstützung, dann verlief auch die Entwicklung von Schulentfremdung abgeschwächt beziehungsweise wurde gehemmt.
Ja, apropos Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen, das ging mir jetzt irgendwie bei deinen Ausführungen die ganze Zeit auch schon durch den Kopf. Denn gibt es denn eigentlich Hypothesen dazu, wie sich die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Schulschließungen mit Schulentfremdung zusammenhängen könnten?
Ja, also ich muss zugeben, dass ich gerade während der Schulschließung und dann auch im wissenschaftlichen Diskurs dazu erstmal gar nicht so sehr über Schulentfremdung nachgedacht hatte. Dennoch drängt sich die Frage natürlich auf. Also wir haben ja jetzt vor allem über mögliche Ursachen gesprochen, und eine mangelnde Bindung an das soziale Lernumfeld und die Institution Schule, ganz konkret durch, dass man einfach täglich in die Schule geht und wenig Möglichkeiten zum Austausch mit Lehrkräften, mit den Peers, waren sicherlich nicht zuträglich, denke ich, und können negative Einstellungen verstärkt haben. Da eine Zeit lang ja vorrangig zu Hause gelernt werden musste und hier auch viel von der Unterstützung der Eltern abhing, könnte ich mir eben tatsächlich vorstellen, dass bestimmte Risikogruppen sich zum Teil von der Schule, beziehungsweise genauer gesagt von diesem Lernen, entfremdet haben. Nur, also Schulentfremdung hat ja diese verschiedenen Dimensionen und Domänen, hatte ich sie genannt. Dann würde ich eben sagen, schwieriger wird es, wenn wir jetzt genauer zum Beispiel über die Entfremdung von MitschülerInnen nachdenken. Da fällt es mir jetzt gar nicht so leicht, Hypothesen zu formulieren. Also das bildet sich ja eben auch und gerade im Schulalltag heraus, und der hat eben eine Zeit lang nicht in der klassischen Form stattgefunden. Also grundsätzlich stellt sich eben zur Pandemie die Frage, welche, das glaube ich entscheidender, welche langfristigen Folgen, ne, speziell mit Blick auf Entfremdungsprozesse, die es haben könnte.
Ja, dann lass uns gerne mal jetzt auch wieder die Corona-Pandemie hinter uns lassen, sind wir ja auch alle ganz froh drum, und aber eben einen Blick auf diese langfristige Perspektive werfen. Wie dauerhaft sind solche Schulentfremdungen denn und was können langfristige Folgen sein?
Ja, also wenn man jetzt davon ausgehen, dass sich Schulentfremdung bis hin zu einer Disposition, Bildung an sich, Bildung in Gänze abzulehnen, wenn sich Schulentfremdung so verhärtet und das eine denkbare Folge ist, dann wäre das natürlich ein großes Problem. Um das empirisch bestätigen zu können, bräuchte es allerdings sehr langfristig angelegte Studien. Das war jetzt mit unserer Arbeit so nicht vorgesehen. In Einzelfällen wird das bestimmt auch so sein. Genauso gut kann sich das Niveau von Schulentfremdung in den weiteren Schuljahren aber auch wieder normalisieren. Zum Beispiel in einem veränderten Schulkontext, Bildungskontext nach dem Übergang oder nach einem Abschluss und sich vielleicht sogar in gewissermaßen der übrigen. Ne? Nur dabei kommt es eben darauf an, ob die neuen Einstellungen in neuen Kontexten an diese alten Einstellungen irgendwie anknüpfen. So, das verharmlost aber dann doch irgendwie keineswegs Effekte von frühen Jahren, vor allem auf Schulleistungen. Also so trägt es sich ja dann weiter. Und diese Schulleistungen, die vielleicht geringer ausgefallen sind durch eine stärkere Entfremdung, die haben ja dann sicherlich Schullaufbahnen beeinflusst. Also das müssen wir auch noch erwähnen. Außerdem wissen ja, dass wir uns eigentlich immer mit immer stärker auch mit veränderten Anforderungen beschäftigen. Wir müssen uns weiterbilden, wenn wir auch an die dynamisch veränderten Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt denken. Also ich denke, es ist nachteilig für Einzelne, wenn sie eine gewisse Grundhaltung mitbringen, sich mit neuem Wissen und dass dieses Wissen eben in Bildungsinstitutionen vermittelt wird, dass sie sich damit nicht auseinandersetzen wollen. Also ja, ganz zu schweigen dann auch von gesellschaftlichen Folgen, über die wir jetzt auch noch nicht gesprochen hatten. Also Bildung ist eben in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, es ist eben eine wichtige Ressource.
Ja, aber was denkst du denn? Wann ist denn Schulentfremdung vielleicht auch so ein Stück weit normal und wann ist es besorgniserregend?
Ja, also normal ist immer, immer schwierig zu definieren, denke ich. Klar. Besorgniserregend sind eben mindestens Entwicklungen bis hin zur Ablehnung und, wie ich eingangs sagte, Fehlen in der Schule, ja, sogar Verweigerung gegenüber Schule. Gewisse Schwankungen in der Einstellung zu Lernen und zu Lehrkräften sind bestimmt nichts Ungewöhnliches. Du hattest das ja auch am Anfang gesagt. Und können, das ist vielleicht auch noch interessant, die können natürlich eben auch Ausdruck so einer kritischen Haltung sein. Und dann sind wir, also einer kritischen Haltung gegenüber dem Schulalltag und diesen Domänen. Nur dann sind wir eben an dem Punkt, dass sich die Jugendlichen mit ihrer Rolle in der Schule auseinandersetzen, ja, und partizipieren wollen. Also ich würde vermuten, dass ich in diesem Szenario dann durchaus etwas zum Besseren wenden kann. Aber nichts wird sich wohl ändern, wenn über mehrere Schuljahre, auch über wechselnde Lehrkräfte, über vielleicht wechselnde Schulklassen, in denen sich die SchülerInnen befinden, wenn sich darüber hinweg ein hohes Maß an Entfremdungen verfestigt, wenn das besteht. Ja.
Ich würde jetzt gerne nochmal einen Blick auf die Forschung zu der Einstellung der Schulentfremdung blicken. Das ist ja in der Wissenschaft, so wie ich es mir angelesen habe, noch ein relativ junges Konzept. Wie kann dieses Konzept zu der Bildungsforschung insgesamt beitragen?
Ja, also mit dem Konzept, wie wir es jetzt in diesem internationalen Forschungsprojekt, dann, wie wir da daran weitergearbeitet haben, haben wir eben zum einen ältere Forschung, die es dazu schon auch gab. International haben wir auf eine neue, solide, konzeptionelle Basis gestellt. Das ist das eine. Außerdem, denke ich, haben wir so ein bisschen Licht in diese Blackbox geworfen, welche Rolle Haltungen und Einstellungen zur Schule für Bildungsungleichheiten haben und wie sie überhaupt entstehen. Es wird viel über Bildungsungleichheit nach sozialer Herkunft jetzt auch wieder gesprochen, viel dazu geforscht. Ich forsche selber dazu weiterhin. Der Fokus wird jetzt vielleicht auch eben stärker auf frühkindliche Bildung gelegt, denn hier werden ganz zentrale Voraussetzungen geschaffen mit langfristigen Folgen auch für soziale Ungleichheit. Ja, tragen sich diese auch auf der Einstellungsebene fort? Man muss sicherlich einwerfen, dass wir Einstellungen nicht zu wichtig nehmen sollten. Also wir haben, Philipp, bisher eigentlich eher weniger über Interessen gesprochen, über Motivation, über kognitive Fähigkeiten. Das sind ja alles, wie wir wissen, zentrale Faktoren. Und dennoch bin ich der Ansicht, auch gestützt durch verschiedene Studien und unsere Erarbeitung, dass Haltungen ebenso einen wichtigen Teil ausmachen, zum Beispiel in Gruppen geteilte Einstellungen, in Schulklassen etwa, in sozialen Gruppen, sozialen Milieus, Peergruppen, und dass sie das Lernverhalten ebenso beeinflussen. Im Übrigen ja natürlich nicht nur negativ, sondern selbstverständlich auch positiv beeinflussen können.
Also es ist eben doch ein wichtiges Konzept, aber wo liegen die Grenzen dieser Überlegung? Mhm.
Ja, also mit diesem Konzept kann Entfremdung im Schulkontext, das glaube ich schon, kann sehr breit gedacht werden, und da ist es definitiv ein Plus. Es kann in der Weise, wie wir es empirisch untersucht haben, vielleicht wenig über den einzelnen individuellen Prozess aussagen, also wie es ganz bestimmt jetzt zu extremen Formen und vielleicht auch Folgen kommen kann, ja, eben noch entscheidender, also wie sich diese eben genau darstellen. Da braucht es sicherlich noch tiefere Analysen, und ja, eine weitere Grenze. Wir müssen sicherlich ja einfach vorsichtig damit sein, jetzt weitere Rückschlüsse zu ziehen, wenn wir über Schulentfremdung sagen. Ich denke, wir können nichts zu gesundheitlichen Themen, also zu Erkrankungen irgendwie sagen. Das ist an dieser Stelle, finde ich, schon wichtig zu betonen.
Und siehst du auch noch Forschungslücken, die man in Bezug auf die Schulentfremdung bearbeiten könnte?
Ja, natürlich. Die entdeckt man ja immer doch auch genauso wie neue Erkenntnisse. Also da finde ich es jetzt erstmal gut, dass es dann auch für den deutschen Raum eingesetzt wird. Da sollte weiter geforscht werden und gerne auch internationaler validiert werden. Dann eine längerfristige Perspektive ist immer interessant, das hatte ich ja auch gerade gesagt. Also ich stell mir aber darüber hinaus auch so detaillierte, vielleicht qualitative Fallstudien vor, um dieses Phänomen in der Tiefe, das hatte ich ja eben gerade zuvor gesagt, dass man da vielleicht noch nicht so genau weiß, also in der Tiefe noch besser zu verstehen. Ne? SchülerInnen, die in besonderem Maße entfremdet sind, wie beschreiben die denn diese Einstellung? Ne? Wie kam es dazu aus ihrer Sicht, und wie können sie sich Schule und Bildung wieder nähern? Also dann wäre vielleicht auch der Fokus dieser Forschung dann schon eher so auf Entfremdung als einem psychologischen Zustand. So, Schulentfremdung ließe sich aber vielleicht auch auf bestimmte Schulfächer beziehen. Ne? Darüber könnte nachgedacht werden. Das müssen wir mal gucken. Das ist vielleicht noch keine ganz ausgereifte Idee, aber das ist sicherlich interessant. Und außerdem ist dieses Thema dieser Entfremdung von den MitschülerInnen, also was ich so zum Teil irgendwie als irgendwie soziale Isolation oder eine geringere Integration in der Schule beschrieben hatte, was da eigentlich die Ursachen und Folgen auch sind, das ist für mich irgendwie noch nicht ausreichend beleuchtet worden.
Arbeitest du denn selbst zu dem Thema noch derzeit, oder hast du diesbezüglich vielleicht irgendwelche Pläne und Ideen?
Ja, hier und da noch, aber so eigentlich im Kern zur Schulentfremdung eher weniger. Ich arbeite allerdings weiter an diesem Thema dieser Bildungswerte, die ich ja auch beschrieben hatte. Das interessiert mich einfach. Also welche Rolle Werthaltungen im Bildungsverlauf spielen, irgendwie was ist jungen Menschen besonders wichtig im Leben, für welche Ziele ist ihnen Bildung eben wichtig oder nicht wichtig? Wir haben ja an diesen Fragen auch in dem Projekt gearbeitet und diese Skala zu diesen Bildungswerten entwickelt, die ich nannte. Und hier könnte noch tiefergehend einfach geforscht werden. An dem Thema bleibe ich dran. Also ich bin einfach der Ansicht, dass Bildungsungleichheiten, also über welcher Weg soll, warum bestritten werden, welche Schulformen werden gewählt, was kommt auch danach, dass das von familiär und sozial geprägten Präferenzen abhängt.
Ja, zum Schluss hätte ich gedacht, könnte man vielleicht nochmal so einen persönlichen Blick machen. Kannst du dich denn selbst an Kontexte oder Situationen, Lehrkräfte aus deiner Schulzeit erinnern, die du als wichtige positive Faktoren gegen Schulentfremdung bezeichnen würdest?
Ja, gerne. Kann ich mal drüber nachdenken. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, habe ich eigentlich viele schöne Erinnerungen. Und das hängt wahrscheinlich im Wesentlichen auch mit diesem sozialen Miteinander zusammen. Aber eben, du hast ja jetzt nach Lehrkräften gefragt, auch mit motivierten und dann eben meiner Ansicht nach sympathischen Lehrkräften. Also jetzt denke ich aber zum einen, du hattest ja auch über deinen Sohn gesprochen, zum einen ist jetzt interessant, so die ersten Jahre unmittelbar nach der Grundschule, also in den Schuljahren 5 und 6, da waren wir damals in einer Orientierungsstufe, in der dann über den weiteren Schulverlauf letzten Endes entschieden wurde. Und hier habe ich schon hohen Leistungsdruck empfunden und vielleicht teilweise auch wenig Sinn im Unterrichtsstoff gesehen, das kann schon sein. So, und danach auf dem Gymnasium, Ich glaube, da lässt sich das so auf den Punkt bringen, so Lehrkräfte, die die Nähe gezeigt haben, die sich für den Menschen interessiert haben, da habe ich mich dann einfach in der Schule zugehörig gefühlt und also auch Unterricht vielleicht lebensnahen Beispielen und Lehrkräfte, die gezeigt haben, warum der Stoff aktuell, aber auch künftig relevant ist, ne? Warum wir uns als junge Generation damit beschäftigen sollten. Also ich denke ich finde einfach, hier war Schulentfremdung jetzt meiner Wahrnehmung für mich kaum möglich, ganz im Gegenteil.
Ja, das ist doch ein schöner Abschluss, denn man sieht also, gegen Schulentfremdung lässt sich durchaus etwas tun. Also unter den richtigen Bedingungen ist Schulentfremdung unwahrscheinlicher. Und man kann natürlich mit Forschung zu einer Erweiterung des entsprechenden Wissens beitragen. Dafür dir auch danke und auch danke dafür, dass du uns deine Arbeit hierzu erläutert hast.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank dir, Philipp.